Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Eckhard Röhlke, guten Abend. Wir haben jetzt in den Nachrichten gehört, Werner Schneider ist gestorben. Der Kabarettist und Sänger und Regisseur und Theaterdramaturg und Autor und Schauspieler und Sportreporter. Ich, Werner Schneider, meine 12 Leben. So der Titel seiner Autobiografie. Meisterhaft sein Wortwitz und seine direkten Attacken.
Deshalb leide ich auch in zunehmendem Maße unter Schlaflosigkeit. Ich kann einfach beide Augen nicht mehr zudrücken.
Er leidet unter Schlaflosigkeit und kann beide Augen nicht mehr zudrücken. Werner Schneider, gleich werden wir an ihn erinnern im Gespräch mit einem Künstler, der fast 40 Jahre lang sehr intensiv mit ihm zusammengearbeitet hat, der Pianist Christoph Pauli. Dann sprechen wir übers Theater, über eine Theaterpremiere in Berlin und über das Brecht-Festival in Augsburg. Wir besuchen eine Ausstellung in Leipzig mit Druckgrafiken brasilianischer und deutscher Künstler. Und wir gehen der Frage nach, was es bedeutet, wenn Politiker oder Behörden ihren offiziellen Twitter-Account für einzelne Personen sperren. Er war auf vielen Bühnen zu Hause, nicht nur auf den Kabarettbühnen. Der 1937 in Graz geborene Werner Schneider war Schauspieler, Autor, Regisseur und Sportkommentator. In der Münchner Lach- und Schießgesellschaft hat er Kabarettgeschichte geschrieben. Im Duo mit Dieter Hildebrandt war er unschlagbar. Im Alter von 82 Jahren ist er jetzt in Wien gestorben. Am Telefon in München ist nun ein Künstler, der fast 40 Jahre lang mit Werner Schneider intensiv zusammengearbeitet hat, der Pianist Christoph Pauli. Er ist am Telefon. Herr Pauli, guten Abend.
Guten Abend.
Wie kam es denn damals zu dieser Zusammenarbeit? Können Sie sich erinnern an die Situation, wie Sie zum ersten Mal aufeinander getroffen sind?
Ja, natürlich. Allerdings, das sprengt wahrscheinlich die Sendezeit. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich war damals angehender Konzertpianist, Meisterklassenstudent bei Professor Lennart Håkansson und gab zu der Zeit der Tochter von Sami Drechsel Klavierunterricht. Und da haben Sie dann schon wahrscheinlich jetzt den Bezug. Sami Drechsel war Gründer der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Mhm. Und in dieser Zeit spielte Werner Schneider mit Dieter Hildebrandt das vorletzte Duo-Programm. Und wie es der Zufall oder das Schicksal so wollte, fiel der damalige Pianist der beiden aus. Sami Drechsel meinte, der Klavierlehrer meiner Tochter, der könnte, glaube ich, sowas auch. Und ich bin ins kalte Wasser gesprungen, bin wirklich buchstäblich von einem auf den anderen Tag eingesprungen. Und das war dann auch das Ende meiner Konzertpianistenlaufbahn, wofür ich heute natürlich in der Rückschau total dankbar bin.
Beschreiben Sie doch ein bisschen die Zusammenarbeit. Wie sind Sie da vorgegangen? Er hat getextet, Sie haben komponiert? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also der Beginn war eben, ich habe das Programm übernommen, Dieter Hildebrandt, Werner Schneider, habe zwei Duo-Programme mit den beiden begleitet, was natürlich sensationell für mich war, sofort als Musikstudent in die erste Liga der Kabarettisten einzusteigen. Und zwischen den beiden Programmen kam dann das erste Soloprogramm von Werner Schneider. Das hieß Solo mit Trio. Und ich war der Pianist des Trios. Und da war es dann tatsächlich so, dass er die meisten Lieder textete. Es gab auch ein paar bestehende Lieder oder aus früheren Programmen. Und einige habe ich vertont, einige hat der Kollege Lauber in Wien oder Opratko, also sehr große Komponisten aus der Kabarettszene haben sich da betätigt.
Gab es denn auch manchmal so Punkte, wo Sie sich gegenseitig so ein bisschen angestachelt haben, wo Sie gesagt haben, oh ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen Pfeffer da zugeben?
Sie können sich vorstellen, wir waren ja eine Generation auseinander und ich war natürlich musikalisch da ein bisschen moderner unterwegs als er. Ich habe dann auch sehr bald das Trio, zu dem ich gestoßen bin, als junger Pianist, da waren zwei ältere Herren noch dabei an der Gitarre und Bass, durch zwei junge Musiker aus meiner Altersklasse ersetzt. Und dann haben wir uns schon manchmal ein bisschen gefetzt. Also wir wollten ihn dann schon ein bisschen auf die moderne Schiene bringen und er ist schon eher musikalisch konservativ gewesen.
Eine so lange Zusammenarbeit mit Reisen kreuz und quer durchs Land, mit Auftritten an allen möglichen und manchmal wahrscheinlich auch an unmöglichen Orten. Ja. Eine solche Zusammenarbeit, die wird ja von gegenseitiger Wertschätzung getragen. Was haben Sie denn an Werner Schneider geschätzt? Was hat er vielleicht auch an Ihnen geschätzt?
Was er an mir geschätzt hat, das können wir nicht mehr fragen. Was ich an ihm geschätzt habe, also ich habe ihn bewundert für seine unfassbare Gabe, Gedanken, die er hatte, so blitzsauber, rhetorisch brillant umzusetzen. Also dafür würde ich ein paar Minuten brauchen, um einen Satz zu Papier zu bringen und aus dem sprudelte es raus, wirklich druckreif und brillant formuliert. Und er war natürlich überhaupt nicht käuflich oder korrumpierbar. Er hat seine Meinung immer vertreten, ist nie davon abgekommen, Ja, das habe ich wirklich sehr bewundert. Manchmal hätten wir uns gefreut, wenn er auch vielleicht mal das eine oder andere Engagement angenommen hätte, das jetzt in meinen Augen lukrativ oder attraktiv gewesen wäre, aber das hat er nicht gemacht. Er blieb sich selber immer treu, hat sich nie angebiedert, hat immer gern gestritten, immer fair und kultiviert.
War bei den Auftritten immer alles ganz genau festgelegt oder gab es da auch so Freiräume, um zu reagieren?
Ja,
Mussten Sie auch manchmal ein bisschen improvisieren?
das war ja das Spannende bei dem Kabarett-Duo, das habe ich ja noch 3 Jahre begleiten dürfen. Der Dieter Hildebrandt lebt ja von sozusagen von der Improvisation und er wollte nie, dass irgendwas jeden Abend gleich ist. Und Werner Schneider war das Gegenteil, der Perfektionist, der Weißclown. Dieter Hildebrandt war der August sozusagen. Und da gab es Spannungen und es war sehr spannend zu beobachten, wie die beiden sich da auf der Bühne manchmal ganz schön, ja, wie die gekämpft haben um die Mitte.
Und Sie waren da
Er war ein
sowas wie ein
totaler
Mediator.
Perfektionist. Bitte?
Und Sie waren da sowas wie ein Mediator zwischen den beiden. Musste ein paar mit ein paar Akkorden so ein bisschen schlichten.
Ja, also innerhalb der Musik gab es nicht so viel Freiraum. Also das war mehr sozusagen bei den Textpassagen. Da war der Werner totaler Perfektionist und hat wirklich fast eins zu eins immer sein Manuskript auf die Bühne gebracht, wobei ich fand ihn ja am stärksten, wenn meinetwegen irgendein Zwischenruf kam oder irgendeine unvorhergesehene Situation auf der Bühne, wo er dann improvisieren musste, weil er das eben konnte. Er war ja so schlagfertig und mit allen Wassern gewaschen. Das habe ich besonders gemocht, wenn dann eben mal eine Situation entstand, die nicht geplant war.
Stichwort Schlagfertigkeit. Schneider hat ja auch Sportreportagen gemacht. Er hat eine Zeit lang das aktuelle Sportstudio im ZDF moderiert und zahlreiche Boxkämpfe auch
Ja.
kommentiert. Wie wichtig war ihm denn der Sport? War das ein Hobby oder war das mehr für dieses Multitalent Werner Schneider?
Also Boxen im Speziellen war, glaube ich, eine große Leidenschaft von ihm. Das habe ich jetzt nicht so teilen können, auch nicht nachvollziehen können. Und Sport im Allgemeinen, wir haben viel gekickt, Tennis gespielt. Also er war eine Sportskanone und für Sport hat immer ganz groß sein Herz geschlagen. Er hat ein bisschen drunter gelitten, dass viele ihn in Deutschland vor allem als Boxkommentator kannten, weil da waren die großen Einschaltquoten und als Kabarettist war es eher ein Nischendasein. Und das hat ihn ein bisschen gestört, wenn die Leute sagen, ach, wir kennen Sie vom Sportstudio oder Ihre Boxkämpfe, aber nie hat ihn einer als auf den Kabarettisten angesprochen oder selten. Und das hat ihn schon manchmal gekränkt.
Aber für Sie entscheidend der politisch denkende Kabarettist Werner
Ja,
Schneider.
natürlich. Und wir waren ja auch menschlich uns sehr nah. Er war der Patenonkel meiner ersten Tochter. Also wir hatten auch ein sehr enges, privates, freundschaftliches Verhältnis.
Der Kabarettist, Autor, Regisseur, Sportkommentator Werner Schneider ist im Alter von 82 Jahren in Wien gestorben. Der Pianist Christoph Pauli war das. Fast 40 Jahre lang hat er zusammen mit Werner Schneider musiziert, ist mit ihm zusammen aufgetreten. Herr Pauli, vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Ferdinand Schmalz, dem österreichischen Autor, Jahrgang 1985, ist mit dem Stück Am Beispiel der Butter der Durchbruch gelungen. Auch das Stück Dosenfleisch, hochgelobt, eine Produktion des Burgtheaters. Mein Lieblingstier heißt Winter. Für diesen Text hat er 2017 den Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen. Und sein neuestes Stück heißt Der Tempelherr. Es wurde am Abend im Deutschen Theater in Berlin in den Kammerspielen uraufgeführt. André Mumoth hat die Premiere gesehen. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Mumoth, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ferdinand Schmalz, der eigentlich Matthias Schweiger heißt, er hat einen ziemlich skurrilen Humor. Seine Sprache ist manchmal leicht artifiziell auch. Sind das Merkmale, die auch auf den Tempelherrn zutreffen? Schmalz nennt das Stück ja ein Erbauungsstück.
Ja, das ist schon der erste Gag des Stückes, weil Erbauung ist das eine. Eigentlich geht es darum, dass hier etwas erbaut wird. Also es geht um einen Bauvorgang. Das ist das eigentliche Projekt dieses Stücks, worum es inhaltlich geht. Da ist ein Aussteiger, ein Mann namens Heiner im Mittelpunkt, der übrigens nicht zu sehen und auch nicht zu hören ist an diesem Abend, sondern es geht um seine Frau, die schwangere Petra, um seine Freunde, um seinen Schwiegervater. Die stehen auf der Bühne und erzählen uns seine Geschichte, nämlich die Geschichte, wie er da ein Grundstück in der Provinz gekauft hat und statt ein Wohnhaus zu bauen, wie man das von ihm erwartet hat für seine junge Familie, baut er da also eine Tempellandschaft hin, ein utopisches Projekt, in dem es eigentlich darum geht, die griechische Antike wieder zu beleben und zwar auch gleich mit allen dazugehörigen Überlegungen über Demokratie und besseres Zusammenleben und wie man Kinder erziehen kann und so weiter. Und wie Sie schon gesagt haben, es wäre kein Stück von Ferdinand Schmalz, wenn es nicht mit einer besonderen Sprache geschrieben worden wäre. Und es ist tatsächlich eine Verssprache. Es ist in Jamben mehr oder weniger geschrieben und deshalb hört sich das Ganze dann auf der Bühne so an.
Dort, mitten auf der Lichtung, in die jetzt golden fällt das letzte Licht und sie die Lichtung teilt das Licht. Im goldenen Schnitt teilt es das Licht, die Lichtung jetzt. Dort, wo sie liegen, er jetzt neben ihr.
Der Heiner und die Petra neben ihm
liegen dort im Gras, das hüfthoch dort dem Licht entgegenwächst, wo später mal ihr Eigenheim dann stehen soll.
Dort liegt sie noch, die Hoffnung, ihre.
Also sowas wie der hohe Ton, den man da so ein bisschen hören kann. Zieht sich das insgesamt so durch, dieses ja leicht weihevolle?
Das zieht sich in der Tat durch, ist aber so geschrieben, dass man schon beim Lesen des Stückes auf dem Papier sozusagen merkt, das ist voller Ironie. Gleichzeitig ist es aber auch ein Mittel, um tatsächlich ein bisschen über diesen ganz normalen Plauderton hinauszukommen. Im Grunde genommen ist das ja ein bürgerliches Drama, eine Komödie über die Landflucht neurotischer Städter. Aber mit dieser speziellen Sprache bekommt es einerseits einen großen Witz und andererseits aber auch die Möglichkeit, wirklich eine poetische Dimension zu erreichen, die auch je länger das Stück dauert, immer intensiver wird.
Ein Haus soll entstehen, ein Tempel wird aber gebaut. Gerade bei so einem Inhalt ist es selbstverständlich wichtig, wie denn dieser Tempel dann auf der Theaterbühne aussieht. Wie hat denn Viktor Reim diese Bühne gebaut?
Ja, das ist eine interessante Anlage. Im Stück heißt es, eigentlich soll das tatsächlich während der Aufführung passieren. Da soll während der Aufführung gebaut werden. Das ist so der Wunsch des Autors offenbar gewesen. Umgesetzt ist es anders worden von Viktor Reim, dem Bühnenbildner, da so eine apokalyptische Trümmerlandschaft entstanden ist. Das heißt nämlich, eigentlich sind wir ja alle Bauruinen und alle müssen wir uns irgendwie entwickeln und als Projekt neu erbauen. Das ist sehr wörtlich genommen worden. Interessant ist dann, wie das auch mit Kostümen ausgestattet wurde von der Kostümbildnerin Julia Dietrich. Denn die Darstellerinnen und Darsteller tragen so futuristische Glitzer- und Paillettenkostüme, so Krinolinen und Federwesten wie aus einem sehr skurrilen Fantasyfilm eigentlich. Und das ist vielleicht das Einzige, was mich an diesem wirklich sehr gelungenen Abend ein kleines bisschen gestört hat, weil diese doch sehr außergewöhnlichen Kostüme so ein bisschen in poetische Aufmerksamkeitskonkurrenz treten mit diesem hinreißenden Text.
Ein gelungener Abend, der selbstverständlich auch mit dem Regisseur Philipp Arnold zu tun hat. Er ist maßgeblich daran beteiligt. Wie hat er das eingefädelt alles?
Er hat dem Stück wirklich Raum gelassen, abgesehen vielleicht von dieser etwas sehr aufdringlichen Bühnenwelt, in der das Ganze angesiedelt ist, dürfen sich die Darstellerinnen und Darsteller mit diesem sehr witzigen und auch in die Tiefe gehenden Text ausdrücken. Sie dürfen sich wirklich ausspielen, dürfen aus diesen Rollen auch was machen. Gerade Bernd Moss und Lynn Reusse holen da wirklich ein Höchstmaß an Komik auch raus. Insgesamt ist das wirklich ein sehr kluges Stück, auch in dieser Inszenierung sehr, sehr klug, weil es eine konkrete Geschichte erzählt, die auch sehr nachvollziehbar ist, gleichzeitig aber darüber hinaus weist und auch noch größere Themen ab. Das hat was mit unserer Selbstoptimierungswelt zu tun, damit, dass wir eigentlich immer versuchen, etwas Besseres aus uns zu machen. Und dieser Utopie wird Raum gegeben, sie wird aber auch kritisch hinterfragt und es bleibt dem Zuschauer überlassen, was er damit macht, ob er jetzt sich für diesen Tempelherr erwärmen kann oder ob er doch denkt, das ist ein Spinner, der auch seine Familie und seine Freunde vor den Kopf stößt und nicht unbedingt die sympathischste Gestalt ist.
Also Ferdinand Schmalz, ein starker Autor, ein kluger Text, ja. Dieses Theaterstück und ja, ein großer Theaterabend im Großen und Ganzen.
Ein sehr aufregender, interessanter, ungewöhnlicher Theaterabend, der sieht ungewöhnlich aus, der hört sich ungewöhnlich an und geht in die Tiefe, was man erstmal vielleicht auf den ersten Blick bei der Inhaltsangabe nicht erwarten würde. Ist das wirklich ein kluges, kluges Stück?
Der Tempelherr von Ferdinand Schmalz, uraufgeführt in den Kammerspielen des Deutschen Theaters in Berlin, Regie Philipp Arnold und André Mumot hat für Fazit die Aufführung gesehen. Dankeschön. 1917 hat Bertolt Brecht in Augsburg das Notabitur gemacht. Kurz danach hat er seine Heimatstadt, die er nie besonders geliebt hat, verlassen. Er ist nach München gegangen, dann nach Berlin. Doch auch diese Metropolen hat er durchaus kritisch gesehen. Die Stadt, der Mensch in der Masse, der Städtebewohner, oft ein Thema in seinen Stücken, Gedichten und Prosatexten. Und auch Thema des diesjährigen Brecht-Festivals in Augsburg. Ein Festival für Städtebewohnerinnen. Der Titel bezieht sich auf Brechts Gedichtsammlung aus dem Lesebuch für Städtebewohner, das er Mitte der 20er Jahre geschrieben hatte. Heute, 2019, kommt der Titel mit Gender-Sternchen versehen daher. Ein klares Signal des künstlerischen Leiters Patrick Wengenroth. Er will Brecht ins Heute holen, alle Stadtbewohner in den Blick nehmen und fragen, was wir ändern müssen. Bei der Eröffnung des Brecht-Festivals vor einer Woche hat Wengenroth betont, wie wichtig dabei die Kunst ist.
Culture does not make people. People make culture. Dieser Satz stammt von der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie und sie fordert uns damit auf, dass wir alle uns notwendigerweise an der Gestaltung einer lebbaren und lebenswerten Gegenwart für alle Menschen auf diesem Planeten beteiligen. Der Glaube an die Möglichkeit zur Veränderung war bereits ein zentrales Thema der ersten beiden Festivals unter meiner künstlerischen Leitung. Und auch bei der aktuellen Ausgabe des Brecht-Festivals spiegelt sich dieser Glaube an die gestalterische Kraft von Kunst und Kultur in der Vielfalt der einzelnen Programmpunkte wider.
Patrick Wengenroth, der künstlerische Leiter des Brecht-Festivals in Augsburg, einen hohen Anspruch hat er da formuliert. Am Abend ist das Festival zu Ende gegangen. Stefanie Metzger wird für uns nun eine Bilanz ziehen. Sie ist am Telefon. Frau Metzger, guten Abend.
Guten Abend.
Bert Brecht und die Stadt, wie wurde das Thema denn beim Festival behandelt? Wie wurde es verhandelt?
Ich würde sagen, man könnte praktisch drei Perspektiven da anlegen und sagen, es wurde über die Stadt gesprochen oder theatral geforscht. Es wurde in der Stadt theatral geforscht und es wurde mit der Stadt Theater gemacht. Ganz konkret heißt das, dass es Produktionen waren, die einfach Stadtthemen verhandelt haben. Allen voran Auf der Straße von Karen Breeze, ein Gastspiel des Berliner Ensembles, das das Thema Obdachlosigkeit und Armut in der Stadt, aber eigentlich nicht nur in der Stadt, sondern in unserer Gesellschaft verhandelt hat und tatsächlich Obdachlose und eine Hartz-IV-Empfängerin auf die Bühne geholt hat. Die haben mit zwei Schauspielern zusammen sehr spielerisch, aber auch authentisch berichtet von ihrem Leben, von Armut in der Stadt, von dem Verlust durch der Würde durch Armut und der Obdachlosigkeit. Das war ein sehr engagierter Abend, aber manchmal ein bisschen von seiner Botschaft auch überfrachteter Abend. Dann gibt es tatsächlich eine Produktion, Home is where the heart is, wo Augsburg als Thema verhandelt wurde, nämlich die Geschichte Augsburg als Militärstützpunkt der Amerikaner. Da wurden auch Zeitzeugen auf die Bühne geholt und das sind so Punkte, wo man wirklich merkt, die Städte waren an sich oder die Stadtthematiken sehr konkret präsent. In der Stadt gab es einen Stadtparcours der Augsburger Gruppe Blues Spot Productions, die wirklich an verschiedenen Orten in der Stadt jeden Tag des Festivals über eine Kurzperformance präsentiert haben zu einem Gedicht aus dem Zyklus für die Städtebewohner, also aus dem Gedichtzyklus von Brecht. Und dann, ich finde, das waren wirklich die experimentellsten und auch spannendsten Aufführungen, Theater mit der Stadt, insofern als es interaktive und partizipative Theaterformen waren. Das beginnt mit Oratorium von Shishi Pop, die das Thema Armut nicht in der Weise verhandeln wie Karen Breeze, sondern die Eigentum thematisieren und die Frage nach dem Erbe. Und sie tun das eigentlich auf einer, in einer normalen Bühnensituation, wo sie auch Bürger mit dazu holen, aber sie inszenieren auch das Publikum als so eine Art heterogenen Sprechchor. Das ist sehr raffiniert gemacht und bringt wirklich neue Aspekte der Reflexion oder auch der Bezogenheit des ganzen Theaters auf die Zuschauersituation. Es gab eine Produktion von Turbo Pascal, Böse Häuser, wo man über Kopfhörer Gedankengänge mitgehen musste und zwar choreografiert, also wirklich körperlich, aber eben auch im Kopf. Gedankengänge, die man nicht so gerne denken will, zum Beispiel über den Tod, das Sterben, auch so Ausgrenzungsfantasien, ist auch ein sehr raffiniert gemachter Abend. Und zuletzt vielleicht noch zu nennen, Antigone Comeback von Raum und Zeit. Da wurde man entführt in die virtuelle Realität, die einem eigentlich eine Art Probe von Bertolt Brecht mit Helene Weigel, die man selber dann aber war, des Antigone-Stücks ja suggerierte und man war in der Rolle der Helene Weigel und probte Antigone mit Brecht sozusagen.
Sie haben es genannt, Shishi Pop, Turbo Pascal. Jetzt gerade ging das Gastspiel in Augsburg zu Ende. Unendlicher Spaß von Thorsten Lensing. Eine Produktion, die auch zum Berliner Theatertreffen eingeladen ist. Große Namen, also überregional bekannt. Wie Augsburg-spezifisch ist denn das Festival überhaupt, Frau Metzger?
Ich würde sagen, da muss man in zwei Perspektiven auch wieder drauf schauen. Einmal holt Wengenroth die überregional bekannten Theatersprachen nach Augsburg, die aber eben zu Brecht und zur jeweiligen Thematik passen. Wie gesagt, Shishi Pop, die eine Art mehr Weiterentwicklung des Lehrstücks im Grunde präsentieren. Ant Company und Co., eine Gruppe, die sich jahrelang schon mit Kapitalismuskritik und der Ideengeschichte zu Marxismus und Kommunismus auseinandersetzt. Und eben auch Antigone Comeback, eine Weiterführung, wirklich eine Variation und Modernisierung des Verfremdungsgedankens. Also das sind wichtige Theatersprachen, die jetzt nach Augsburg geholt werden und da eine Bereicherung darstellen. Auf der anderen Seite aber eben auch lokale Produktionen. Ganz vorne dran natürlich der Kooperationspartner, das Staatstheater Augsburg. Die haben dieses Jahr den Baal inszeniert mit einer Frau als Protagonistin in dem Fall dann eben. Es wurden aber auch kleine Gruppen präsentiert. Das Täterensemble, eine freie, ambitionierte Gruppe hier in Augsburg, die Rainer Werner Fassbinders Anarchie in Bayern präsentiert haben. Oder eben Blue Spots Productions, auch sehr ehrgeizig, die viel eben so Site-Specific Theater machen. Oder das Ensemble-Theater, die Electronic City von Falk Richter hier gezeigt haben. Also ich finde, das ist eine gute, auch anregende, inspirierende Mischung für beide Seiten, sozusagen regional wie auch dann eben die größere überregionalen Theatersprache.
Patrick Wingenroth, er leitet das Festival zum dritten und zum letzten Mal auch. Welche Akzente hat er denn gesetzt? Was hat er denn für das Brecht-Festival bewirkt?
Er stieg ja damals ein, 2017, zu einem Zeitpunkt, als in Augsburg das große Staatstheater, jetzt ist es Staatstheater, damals noch Stadttheater, als Haus geschlossen werden musste, relativ überstürzt wegen Sanierung. Und er war gezwungen, in Augsburg sich zu situieren mit seinem Festival. Das war erstmal eine große Herausforderung, die er aber dann, glaube ich, wirklich auch fruchtbar machen konnte, weil das Festival in die Stadt gehen musste. An wirklich verschiedene Spielorte, das hat sich jetzt in dieser Ausgabe auch ganz klar gezeigt. Also eine Art von lokaler Anbindung, regionalem, ja, Scouting kann man fast sagen, und was sich dann verbindet auch eben mit diesen Gruppen, die dort ansässig sind. Dann war ganz klar, dass er immer einen politischen Anspruch hatte, also die verschiedenen Motti der Festivals waren die Verändere die Welt, sie braucht es, ein Brecht-Zitat, Egoismus versus Solidarität und jetzt eben die Städtebewohnerinnen. Das ist eine ganz klare Setzung, die sich eben auch richtet gegen vielleicht so einen Glamour-Faktor oder Star-Einladungen, wie es in der Vergangenheit durchaus der Fall war und auch immer wieder noch gewünscht wird. Und letztlich ästhetisch, ich habe es gerade schon gesagt, die experimentelleren Formen und die offeneren weiteren Theaterbegriffe.
Das Brecht-Festival in Augsburg, das letzte Mal von Patrick Wengenroth geleitet. Ein Fazit war das von Stefanie Metzger. Frau Metzger, Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Jan Türk Kiran.
Die Rosenmontagszüge in Köln, Düsseldorf und Mainz finden statt, trotz des drohenden Sturmtiefs Bennett. Allerdings wurden aus Sicherheitsgründen Einschränkungen bekannt gegeben. So soll in Köln auf Fahnen, Schilder, Pferde und Kutschen verzichtet werden. In Düsseldorf soll der Umzug erst um 13.30 Uhr anrollen. Geplant war ursprünglich 11.50 Uhr. Auch in Mainz will man ohne Pferde auskommen, wie Judith Seitz berichtet.
Aus Sorge vor Sturm verzichten die Veranstalter dieses Jahr auf Fahnen und Schilder. Die reitenden Garden lassen die Pferde zu Hause. Insgesamt rund 8.600 Teilnehmer sind beim Zug dabei, etwas weniger als letztes Jahr. Dennoch wird sich der Rosenmontagszug wieder über mehr als 7 Kilometer von der Mainzer Neustadt bis in die Altstadt bewegen. 11 Motivwagen sind dieses Mal am Start und nehmen aktuelle Themen auf. Vom lokalen Streit über den Mainzer Bibelturm bis hin zum Brexit oder der Vermüllung der Weltmeere.
Zu den Umzügen werden mehrere hunderttausend Zuschauer erwartet. Der Ticketverkauf für den Eurovision Song Contest in Tel Aviv ist wegen Unregelmäßigkeiten vorerst gestoppt worden. Hunderte Tickets, die für reguläre Zuschauer bestimmt waren, sind an internationale Medienmanager und Sportfunktionäre verkauft worden. Das berichtet der für die Übertragung zuständige Fernsehsender Kann. Zudem sollen gehäuft Karten gekauft und für einen bis zu 2,5-fachen Preis weiterverkauft worden sein. Der Minister für öffentliche Sicherheit will den Vorfall von der Polizei untersuchen lassen. Der Musiker Slash hat ein neues Album seiner Band Guns N' Roses in Aussicht gestellt. Im Moment gäbe es sehr viele Aktivitäten, die darauf ausgerichtet seien, sagte er der Welt am Sonntag. Slash hatte die Band 1996 im Streit mit Sänger Axl Rose verlassen. 2016 versöhnten sich die beiden und gingen auf eine ausgedehnte Comeback-Tournee.
Es gibt die Möglichkeit, in sozialen Netzwerken Personen zu blockieren, ihnen gewissermaßen ein digitales Hausverbot zu erteilen. Wer geblockt ist, der kann demjenigen, der geblockt hat, auf Twitter oder Instagram zum Beispiel nicht mehr folgen, die Tweets nicht mehr lesen und auch keine Nachrichten mehr schreiben. Der Moderator Jan Böhmermann hat zum Beispiel zahlreiche Nutzer auf Twitter blockiert. Bei Komikern oder Künstlern kann man so ein Vorgehen unmittelbar nachvollziehen. Doch wie ist das, wenn Politiker Journalisten blocken, blockieren? Das hat Nils Annen getan, der SPD-Staatsminister im Auswärtigen Amt. Er hat den israelischen Korrespondenten Benjamin Weintal geblockt. Was bedeutet das? Welche Konsequenzen hat das? Darüber möchte ich mit der Politologin und Netzaktivistin Anne Roth sprechen. Sie ist zu mir ins Studio gekommen. Frau Roth, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wie beurteilen Sie das, einen Journalisten vom offiziellen Twitter-Account, in diesem Fall vom Twitter-Account des Auswärtigen Amtes, auszuschließen? Ist das in Ordnung?
Ich würde sagen, es kann unter Umständen mal in Ordnung sein, aber eigentlich finde ich es vor allen Dingen extrem unsouverän, muss ich sagen, denn ich sehe auch keine wirkliche Notwendigkeit dafür. Es ist ja so, dass natürlich der Journalist und alle Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit haben, jedem Account zu folgen, selbst wenn sie blockiert werden, einfach indem sie sich selber aus ihrem eigenen Account wieder ausloggen und die öffentlich einsehbare Seite dann so lesen. Insofern ist ihnen jetzt der Zugang nicht vollständig verwehrt, aber es ist natürlich sehr unkomfortabel, wenn man recherchiert oder wenn man einfach ab und zu mal schaut, was sagt dieses oder jenes Ministerium oder die Behörde, die ich einfach regelmäßig beobachte, dann kann das natürlich tatsächlich auch hinderlich sein. Insofern kann da auch eine Einschränkung der Pressefreiheit gegeben sein. Ich finde es aus der Perspektive des Ministeriums, des Staatssekretärs vor allen Dingen aber auch überflüssig, denn von jemandem im Amt einer Behörde erwarte ich schon, dass die in der Lage sind, das auszuhalten, wenn sie kritisiert werden.
Er ist ja nicht der Einzige, er hat ja einen ganzen Apparat, der damit kommunikativ irgendwie umgehen kann. Ne?
Davon gehe ich aus. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie Nils Annen das macht, wie der seinen Twitter-Account betreibt, aber es sieht ja doch so aus, als ob das eben sein offizieller Staatssekretärs-Account auch ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass er ein Team hat, die sich darum kümmern und die müssten natürlich eigentlich sowas aushalten können.
Nils Annen hat in der Zwischenzeit den Journalisten wieder entblockt. Weintal, der Journalist, er möchte trotzdem jetzt gegen Nils Annen und das Auswärtige Amt Klage einreichen, weil er in der Blockade einen rechtswidrigen Eingriff in die Presse, Information und Meinungsfreiheit sieht. Wird durch das Blockieren wirklich die Informationsfreiheit eingeschränkt?
Theoretisch wird sie das tatsächlich. Es gibt, das ist dann auch in der Berichterstattung drumherum hier und da zu lesen gewesen, das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, der sich da zunächst mal bezieht auf Blockierungen durch Polizeien, aber dann auch im weiteren Sinne Behörden im Allgemeinen. Und die haben schon auch eine Einschränkung der Informations- und Pressefreiheit festgestellt. Meine Perspektive ist ja, also ist so, werde ich nicht in Frage stellen. Gleichzeitig finde ich es relativ abstrakt, weil sich das auch relativ leicht umgehen lässt. Ich habe also den Eindruck, dass hier doch kräftig zu großen Werkzeugen gegriffen wird, um das Ganze ordentlich jetzt mal so ein bisschen hochzuschaukeln. Und das hat vermutlich auch mit dem Thema zu tun, um das es da eigentlich ging.
Und das Hochschaukeln funktioniert, sonst würden wir jetzt darüber auch nicht sprechen.
Richtig.
Jetzt könnte man natürlich auch sagen, das, was getwittert wird, erscheint natürlich irgendwann auch in der Pressemitteilung, wahrscheinlich auch sehr zeitnah in der Pressemitteilung. Also dieses Argument, dass da wirklich die Informationsfreiheit eingeschränkt wird, das zieht nicht wirklich bei diesem Medium.
Ich bin keine Presserechtlerin, deswegen fällt es mir so ein bisschen schwer, das in allen Facetten zu beurteilen. Auch der Deutsche Journalistinnenverband hat sich jetzt dazu geäußert mit einem Kommentar und dabei auch den Eingriff in die Pressefreiheit nicht als zentrales Problem wahrgenommen, sondern eher gesagt, dass das der eigentliche Skandal ist, dass die Behörden keine Social-Media-Kriterien haben, keine allgemeingültigen. Ich finde, auch das ist jetzt kein Skandal, aber eigentlich ein bisschen merkwürdig.
Ist es überhaupt möglich, eine Grenze zu ziehen zwischen dem Funktionsträger und der Person, zwischen dem Amt und der Person?
Das ist es natürlich in jedem Fall, würde ich sagen. In dem Moment, wo aber Amtsträger und Personen sich entscheiden, einen Twitter-Account zu betreiben, der sozusagen sowohl ihr privater als auch ihr öffentlicher, ihr Amts-Twitter-Account ist, dann vermischt sich das selbstverständlich. Ich halte das nicht für wahnsinnig klug, das so zu machen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht manchmal auch sympathischer, weil dann eben ein Behörden-Account nicht so trocken daherkommt. Je nachdem, wie man das betreibt. Es gibt dafür, glaube ich, keine klare, gültige sowieso Regel, gar nicht. Und ich finde, es kommt im Wesentlichen darauf an, eine gewisse Souveränität an den Tag zu legen, sich, wenn man ein Amt hat und Staatssekretär der Bundesregierung ist nicht nichts. Da kriegt man sicherlich hier und da Kritik ab. Das müssen die einfach vertragen können. Wenn man jetzt spontan total genervt ist oder wenn man wirklich angegriffen wird von vielen Leuten in einer Art und Weise, die schwer auszuhalten ist, gibt es ja auch noch andere Mittel. Man kann die ja auch einfach stillstellen, diese Accounts. Also einfach so, dass ich das nicht lesen muss, was jemand schreibt, ohne sie gleich komplett zu blockieren. Das ist dann für die Gegenseite gar nicht zu bemerken. Und trotzdem habe ich aber vielleicht diese emotionale Wucht, wenn ich heftige persönliche Angriffe abkriege, nicht in dieser Form bei mir zu Hause gewissermaßen oder in meinem Gerät. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit, die die man ergreifen kann. Ich finde, blockieren kann eine adäquate Reaktion sein, zum Beispiel in dem Fall, wo wirklich massiv entweder politisch, in Form dieses klassischen Shitstorms oder persönlich attackiert wird. Und vielleicht ich selber eine politische Aussage an die Öffentlichkeit bringen will, die dann aber von so vielen vielleicht auch inhaltlich völlig falschen Kommentaren unten drunter verzerrt wird, dass die Leute, die mir folgen, dann nur noch diese Leute sehen, die da unten drunter irgendwelche falschen Dinge schreiben. Durch Blockieren kann ich sowas zum Beispiel verhindern.
Frau Roth, wie ist denn insgesamt jetzt diese Diskussion in diesem Fall gelaufen? Gab es da nochmal ganz neue Reaktionen auch?
Es gab eine Reaktion, die ich wirklich überraschend fand, tatsächlich von Johannes Kahrs, Sprecher des Seeheimer Kreises und haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, der heute noch hinterher getwittert hat an den Journalisten, um den es geht, sind Sie denn wirklich Journalist? Das fand ich überraschend, das fand ich auch wirklich sehr unsouverän und das würde ich an seiner Stelle eher nicht machen, denn Journalisten in dieser Form zu diskreditieren dann noch öffentlich, das kann eigentlich nur nach hinten losgehen.
Da liegen die Nerven so ein bisschen blank, sonst wie lässt man sich zu sowas hinreißen?
Ganz offensichtlich, genau so sieht das aus, finde ich. Die Nerven liegen blank. Das heißt, Johannes Kahrs wollte sich vor seinen Staatssekretär werfen vielleicht oder die SPD fühlt sich stark angegriffen. Wie gesagt, es geht um das Thema Nahost. Da kam eine Kritik, die nicht ganz ohne ist, ein schwieriges Thema. Aber weil das ein schwieriges Thema ist, muss der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, das ist dem natürlich bewusst, das weiß die SPD, damit müssen die ja umgehen können und sich vorher überlegen, wie sie auf sowas reagieren wollen.
Digitales Hausverbot, der Journalist Benjamin Weintal und der Staatssekretär im Auswärtigen Amt Nils Annen und ja, der Streit, der zwischen den beiden direkt oder auch indirekt ausgebrochen ist. Die Politologin und Netzaktivistin Anne Roth war das. Frau Roth, Dankeschön.
Dankeschön.
1935 hat Walter Benjamin im Pariser Exil einen Aufsatz geschrieben, der wegweisend war und auch heute noch wichtig ist: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Was geschieht mit der Kunst und der Kunstrezeption, wenn Werke beliebig oft reproduziert werden können? Wenn nicht mehr zu unterscheiden ist zwischen Original und Kopie? Und was ist mit der Aura, die das Original umgibt? Geht sie verloren? Und wenn ja, was bedeutet das? Über alle diese Fragen haben jetzt Künstler aus Brasilien und Deutschland nachgedacht, die sich mit Druckgrafik beschäftigt haben. Das Resultat ist zu sehen in der Ausstellung »Die Macht der Vervielfältigung in der Leipziger Baumwollspinnerei«. Initiiert hat das Projekt das Goethe-Institut Porto Alegre. Die Ausstellung kuratiert hat Gregor Jansen. Er ist Direktor der Kunsthalle Düsseldorf. Ihn begrüße ich am Telefon. Einen schönen guten Abend, Herr Jansen.
Ja, schönen guten Abend.
Über das Thema Original und Kopie kann man anhand der Druckgrafik ohne Zweifel sehr konkret und sehr viel nachdenken. Warum kommt bei diesem Thema ausgerechnet die brasilianische Stadt Porto Alegre ins Spiel?
Ja, dankenswerterweise hat doch das Goethe-Institut, namentlich Marina Ludemann, in der Geschichte der Stadt oder in der gesamten Region, man muss da ja von einer riesigen südbrasilianischen Region sprechen, und in der gibt es seit, über 100 Jahre, sehr vielfältige Ansätze mit Druck und deren technischen Möglichkeiten zu experimentieren. Ich habe beispielsweise da eine Maschine vor Ort gesehen aus Heidelberg aus dem Jahre 1914, glaube ich. Und es gab in den 50er, 60er Jahren und später dann auch noch sehr relevante Druckclubs. Das kann man sich vorstellen wie Künstlervereinigungen, die sich treffen und quasi über die Möglichkeiten und auch vor allen Dingen die politischen Möglichkeiten dieses Mediums nachzudenken und da gemeinsam Stärken zu entwickeln.
Jetzt kann man natürlich Flugschriften drucken, Flugblätter drucken, aber in dem Fall geht es ja um Kunst auch. Also das sind Künstler, brasilianische Künstler, die Sie dann auch angesprochen haben.
Genau, ich hatte sehr viel Unterstützung vor Ort, also nicht nur durch das Goethe, sondern auch durch Kunsthistoriker, Wissenschaftler in den Museen. Die haben mir sozusagen den Weg bereitet, die haben mir viele Ateliers und Künstler genannt oder auch ins Archiv. Da habe ich mir Arbeiten anschauen können, weil für mich war es Neuland. Ich kenne die Grafik kenne ich durch mein Studium und vielfältige Begegnungen hier vor Ort, aber die brasilianische Szene kannte ich überhaupt nicht. Und insofern war ich sehr begeistert oder angetan eigentlich von den Möglichkeiten dort, weil natürlich das Medium als ein billiges, einfaches und im Grunde auch antiautoritäres natürlich immer in politische, könnte ich sagen, Wunsch oder in so Begehrlichkeiten rückt und die Künstler natürlich auch, und das ist der Witz eben, dass es dann Kunst sein kann und darf, aber natürlich auch als ein sehr billiges Medium in die Öffentlichkeit wirkt, in den öffentlichen Raum. Und das war großartig. Doch, das ist hier natürlich gar nicht mehr so gegeben. Grundlegend ist die Idee natürlich der grafischen Vervielfältigung oder ganz wichtig auch der Begriff Xerox. Der ist in Brasilien einfach Synonym für Fotokopie. Und das ist natürlich etwas, was jeder eigentlich mittlerweile oder aus den Fotokopierläden oder sich zu Hause natürlich ganz simpel auf seinem Printer herstellen kann. Und das heute natürlich wirklich eines der billigsten Vervielfältigungsmedien ist. Aber es natürlich auch Kunst werden kann in dem Moment, wo es quasi eine Originalität oder einen signierten oder einen Editionscharakter bekommt, dann können die Sachen natürlich auch preislich wieder ansteigen.
Jetzt sind 9 Brasilianer und 5 Deutsche an dieser Ausstellung, an diesem Projekt beteiligt. Haben die auch miteinander Kontakt gehabt? Haben die irgendwie aufeinander reagiert? Oder haben sie einfach sozusagen ja ein Netz drüber geworfen und haben gesagt, das sind die Arbeiten dieser 14 Künstler, die interessieren mich?
Es war beides. Zum einen hat das Goethe-Institut Künstler eingeladen, vor Ort Begegnungen, also wirklich kommunikativ mit dem Medium umzugehen und dort was zu entwickeln. Das ist großartig geworden, weil das beispielsweise bei Thomas Kilper eine riesige Leinwand geworden ist, der auf dem Boden eines Kulturzentrums geschnitzt hat, in die Dielenböden geschnitzt hat und da eben auf politische Korruption oder auf verschiedenste Verhältnisse im Problemfeld brasilianischer Gegenwart auch zu finden ist. Er hat dort Menschen porträtiert, Freiheitskämpfer, genauso wie, ja, können wir sagen, brutale Diktatoren oder Politiker, die durch Folterungen sich unrühmlich Namen gemacht haben. Und da hat er wirklich mit den Füßen einen Druck hergestellt, der hängt doch riesig im Raum. Und das sind natürlich nur persönliche Begegnungen oder durch persönliche Begegnungen möglich gewordene Artefakte. Das andere war, dass ich versucht habe, Künstler zu ergänzen, die sich vorher nicht kannten, um die Sache sehr, sehr vielfältig und auch, könnte man sagen, in die virtuelle Realität, also quasi in die jetzt vielleicht sogar in die zukünftigen Vervielfältigungstechniken auszuweiten.
Stichwort Problemfeld brasilianische Gegenwart, so haben Sie es genannt, Herr Jansen. Mhm. Der neue brasilianische Präsident Bolsonaro, er hat das Kulturministerium aufgelöst. Die Einschränkungen für Künstler in Brasilien sind massiv und die werden wahrscheinlich noch viel massiver werden. Findet dadurch eine weitere Politisierung statt? Haben Sie das gemerkt in der Begegnung mit den brasilianischen Künstlern?
Ja, man merkt ganz allgemein eine große Unruhe und auch eine Sorge und natürlich auch ein großes Fragezeichen. Aber ich muss schon sagen, dass es in Brasilien auch eine Lebensfreude ist und eine Energie. Also die Künstler dort, die sind Kummer gewöhnt, so würde ich das vielleicht nennen. Und die versuchen sich zu wehren, die versuchen aktiv zu sein und eben genau mit ihren Mitteln, würde ich jetzt sagen, der einfachen, der billigen Kunst zu wirken und Menschen anzusprechen und den Glauben nicht zu verlieren, dass sich diese Gesellschaft zum Positiven wendet. Aber die Zeichen momentan sind natürlich alles andere als gut.
Die Macht der Vervielfältigung, das ist der Titel der Ausstellung. Was ist das für eine Macht? Ist das die Öffentlichkeit, die hergestellt wird?
Ich würde ganz simpel, also wenn man zurückgeht, die Macht damals der Druckgrafik in Deutschland hat zur Reformation geführt, also zur Glaubensspaltung und auch zu einer Demokratisierung. Also diese Macht oder die Presse alleine, was die Medien schaffen immer wieder durch, oder auch was heute online passiert, das nenne ich schon, würde mich freuen, wenn man das als eine positive Macht und als ein Korrektiv versteht.
Bis zur Leipziger Buchmesse, bis zum 24. März ist diese Ausstellung zu sehen in der Leipziger Baumwollspinnerei, die Macht der Vervielfältigung. Gregor Jansen war das, der Kurator der Ausstellung und Direktor der Kunsthalle in Düsseldorf. Herr Jansen, Dankeschön.
Ganz lieben Dank.
Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Am Anfang ein Aphorismus über den Aphorismus. Aphorismen machen brotlos und selten so sexy, dass sich eine liebende Frau findet, die einen durchfüttert. Willi Winkler schreibt das in der Süddeutschen Zeitung, vielleicht aus eigener Erfahrung, in jedem Fall mit Blick auf die frühen Jahre des nun gestorbenen österreichischen Kabarettisten Werner Schneider. Von seiner Kunst konnte er wohl erst richtig leben, als er 1973 zur Münchner Lach- und Schießgesellschaft kam und dort mit Dieter Hildebrandt zusammenarbeitete. Der gab, schüchtern zwar, vorne an der Rampe den nuschelnden, scheinbar verunsicherten Staatsbürger, doch lieferte ihm aus dem Hintergrund der bulligere Schneider die rhetorischen Spitzen zu, den österreichischen Schmäh. Was hat Schneider zum Kabarettisten werden lassen? Hat sich wohl Winkler gefragt. Jedenfalls schreibt er, kein geringer Antrieb war der ihm unbegreifliche Erfolg seines Landsmanns Thomas Bernhard. Der werde, so höhnte Schneider bei jeder Gelegenheit, mit seinem Tod schon vergessen sein. Bernhard ist vor 30 Jahren gestorben und lebendiger denn je. Sein Antagonist Schneider aber wurde einer der Könige in der absterbenden Kunst des Kabaretts, ein Lier mit Schandmaul. Benedikt Savoy blickt zurück in eine Zeit, in der Thomas Bernhard noch lebte. Schon vor 40 Jahren diskutierte Europa über die Restitution kolonialer Sammlungsbestände ohne Ergebnis, schreibt die Kunsthistorikerin in der SZ. Savoie hat im Auftrag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron einen Bericht zur Restitution afrikanischer Kulturgüter geschrieben und sich darin für eine Rückgabe stark gemacht. 1982 schon habe sich zum Beispiel Hildegard Hambrücher als Staatssekretärin im Auswärtigen Amt für Großzügigkeit bei der Rückgabe von Kulturgütern ausgesprochen. Aber ein Jahr später äußerte der damalige französische Kulturminister Jacques Lang in einem Interview mit dem Spiegel Bedenken. Man kann hier keine Automatik erwarten. Es muss in jedem Einzelfall diskutiert und verhandelt werden. Und dann ist es bei einer Rückgabe ja auch wichtig, dass die Länder in der Lage sind, die zurückgegebenen Werke zu unterhalten. Benedikt Savoies Kommentar: Es sind dieselben Einwände und Vorbehalte, die man auch heute hört. Und weiter? Fest steht, dass die Restitutionsdebatte der Jahre um 1979 so vollständig aus unserem kollektiven Gedächtnis verschwunden ist, dass im Sommer 2017 selbst der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Patzinger, in einem Interview behaupten konnte, die Provenienz völkerkundlicher Bestände ist ein relativ neues Thema. Tatsächlich neu ist wohl, dass eine ganze Stadt wochenlang der Musik zuliebe leise war. Der deutsche Tonmeister Thomas Koritke hat in der italienischen Stadt Cremona aufgenommen, wie Musiker auf wertvollen Streichinstrumenten spielten, unter anderem auf einer Geige von Stradivari. Live Guccio hat Koritke dazu für die Taz interviewt. Der Sinn des Projekts? In Zukunft mit diesen konservierten Tönen digital Musik machen. Pro Instrument werden wir für die Software etwa 100.000 Töne und Tonübergänge digital verfügbar machen. Damit alle Töne ohne Störgeräusche wie die von Autos aufgenommen werden konnten, wurden ganze Straßen gesperrt, Wachmänner schirmten Passanten ab. Erzwungene Stille für die digitale Konservierung des Klangs von Instrumenten aus den Werkstätten der größten Geigenbauer. Über die erzählt der Tonmeister einen Witz. Also, Amati, Guarneri und Stradivari hatten alle ihre Läden in der gleichen Straße. Und eines Tages hat Guarneri ein Schild rausgestellt, dass hier der beste Geigenbauer Europas arbeitet. Einen Tag später hat Amati dann auch ein Schild aufgestellt. Hier arbeitet der beste Geigenbauer der Welt. Am folgenden Tag hatte Stradivari ein Schild, auf dem stand: Hier arbeitet der beste Geigenbauer der Straße.
Der Blick in die Feuilletons war das von Tobias Wenzel. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.